Jetzt.
Yes. Oh, und was für schöne Ohrringe du hast.
Hallo.
Hammer. Hi, liebe Selina, hi.
Hallo. Freut mich, dass wir uns mal sehen jetzt.
Ja, endlich. Ja, mich auch riesig. Ich bin seltsamerweise total aufgeregt.
Nichts.
Ja, das habe ich gar nicht so oft, aber ich habe jetzt irgendwie. Jetzt habe ich das eben.
Okay.
Ich freue mich total, dich zu
Ich
sehen.
auch. Ich auch. Ich auch.
Also herzlich willkommen, liebe Selina Bostik, bei der Hila Hip Hop Show. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Wir haben ja schon ewig drüber geredet und es im Gespräch gehabt. Die, die mich schon länger verfolgen, wissen, dass ich Nie wieder leise ganz oft auf Instagram verwendet habe für das Festival, weil das so gut die Stimmung repräsentiert hat. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich jetzt mit dir endlich auch darüber reden kann. Hallo.
Ach schön, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch. Ja,
Ich wollte dich gleich zu Anfang mal fragen, wie ist dein Tag heute? Hast du einen guten Tag heute?
ich habe vor allem einen vollen Tag. Ich glaube, ich bin um 5 Uhr aufgestanden und habe schon mal vorgearbeitet, bevor die Kinder aufgewacht sind. Und es überfordert mich gerade ein bisschen, die vielen Aufgaben, die auf mich warten. Aber ja, soweit.
Selbe, ja.
Ja, gibt
Selbe
einfach viel
Energie
zu
bei
tun.
mir. Ja, selbe
Ja.
Energie bei mir, aber voll die schönen Sachen. Aber mich stresst auch immer sehr schnell, wenn es einfach viel ist. Und dazu kommen wir vielleicht auch noch. Zum Teil höre ich bei dir ähnliche Erfahrungen wie bei mir raus. Und glaube, das wird super spannend.
Ja, schön.
Für die, die dich noch nicht kennen, magst du dich kurz vorstellen, wie du dich beschreiben würdest?
Ich bin Selina Bostik, ich bin Berlinerin, Kreuzbergerin, Mutter, Singer-Songwriterin, Partnerin, Freundin. Ja, und ich spiele Gitarre und bringe bald mein Album raus.
Genau. Und darüber werden wir heute auch reden und auch über ein paar Songs, die du vorher schon released hast, die man schon kennt, zum Beispiel eben auch Nie wieder leise und generell ganz viel Themen rund um Empowerment und ein ganz großes Thema, eben auch das Thema Gesundheit, was zu The Healer Hip Hop passt,
Ja.
wo du auch ganz viel Struggle hattest. Ich mag nur, bevor wir da einsteigen, ein bisschen, nimm uns mal nochmal mit zurück. So an die Anfänge, wo du sagst, da habe ich meine Liebe zur Musik entdeckt und auch gemerkt, ich möchte Singer-Songwriter zum Beispiel werden. Wie war deine erste Begegnung? Kannst du dich noch erinnern mit Musik?
Also, Musik war schon immer ein großer Teil meines Lebens. Mein Papa war Musiker und hat immer sehr, sehr viel bei sich zu Hause, bei uns zu Hause Kontrabass geübt, E-Bass, er hat auch Tuba gespielt und Trompete. Wir haben ganz viel Musik gehört. Also ich war schon immer mit Musik umgeben, aber hatte auch schon immer so ein zwiespältiges Verhältnis dazu. Ich wollte als ja, schwarzes Mädchen, schwarze Frau nicht diesem Stereotyp entsprechen, dass man eben nur Musik oder Sport machen kann. Und habe mich deswegen ganz lange dagegen gewehrt, dass ich überhaupt ein musikalisches Talent habe. Also ich habe zwar schon immer viel Musik gemacht, ich habe klassischen Klavierunterricht gehabt, 7 Jahre lang. Ich habe Klarinette gespielt. Ich habe bei den PfadfinderInnen habe ich Gitarre gelernt, also autodidaktisch, weil da haben wir alle Gitarre gespielt. Und das heißt, die Liebe, die wirkliche Liebe zu Musik, die kam, glaube ich, erst sehr, sehr spät. Ich bin ins Musikbusiness reingerutscht, größtenteils auch durch das Background-Singen. Ich habe halt ne, bei Herbert Grönemeyer, Farin Urlaub, Udo Lindenberg, Max Herre Background gesungen und habe das aber trotzdem immer eher so als Job gesehen, auch wenn es ein Job war, der mega viel Spaß gemacht hat und ich irgendwie rumgereist bin und ein schönes Leben hatte. Aber so richtig, dass ich wirklich meine eigene Musik mache, war, als ich mich komplett selbstständig gemacht habe, mein eigenes Label gegründet habe und 2014 mein Album Zu Fuß rausgebracht habe. wo ich wirklich das Gefühl hatte, das sind jetzt Songs, mit denen ich mich so zu 100% identifizieren kann. Und das war erst, ja, da war ich Mitte 30. Ich habe davor auch schon meine eigene Musik gemacht. Ich hatte auch schon meine Band, Sedusa, und habe auch schon eigene Stücke geschrieben. Aber ich glaube, das war so eine Reise, dass ich erstmal gucken musste, was für Musik gefällt mir, was für Musik passt zu mir. Und das war, glaube ich, dann ein jahrelanges Ausprobieren, bis ich dann irgendwann gecheckt habe, wo ich hin will, wie ich klingen möchte, was ich sagen möchte und so weiter. Genau, also relativ spät erst. Aber das ist normal bei mir. Ich bin eine Spätzünderin in jeglicher Hinsicht. Und bin auch damit fein.
Ja.
Ja.
Der Weg oder die Entscheidung zu treffen, stelle ich mir schwierig vor, zu sagen, ich gründe zum Beispiel auch ein Label und so.
Ja.
Also ich zum Beispiel hätte auch Bock, aber ich meine, wie hast du den Mut dafür aufgebracht, zu sagen, ich gründe ein Label, also ich will das auch alles selber machen, ich will meine Musik veröffentlichen. Also ich frage das deswegen, weil auch wiederum die, die mich hier kennen, ich erzähle das öfter, dass ich mache selber auch Musik, aber für mich ist es eine Riesenüberwindung, vor Menschen zu singen und eine noch viel größere Überwindung, Musik rauszugeben, zu teilen mit Menschen. Und deswegen frage ich, weil dir der Schritt, davon auch noch zu leben, natürlich ein sehr großer ist. Wie hast du diesen Mut aufgebracht? Hast du da Vorbilder oder Begleiter, andersrum, Begleiter und Vorbilder?
Ja, ich glaube, das war eher so ein bisschen aus der Not herausgeboren, weil ich den Weg über große Labels, die das quasi alles für dich machen, schon gegangen bin und gemerkt habe, das passt nicht und das funktioniert für mich auch gar nicht. Und deswegen gab es für mich damals nur den einen Weg, das zu machen und ein Label gründen. Es klingt jetzt so groß, das ist halt irgendwie einmal zum Bezirksamt und ein Gewerbe anmelden. So, dann hast du ein Label. aber natürlich, die Arbeit, die dahinter steckt, wenn man alles selber macht, ist natürlich groß und darauf muss man Bock haben. Ich hatte nie Angst davor, vor Menschen zu spielen. Beziehungsweise habe das ja über die Jahre, ich bin ja jetzt schon über 20 Jahre im Musikgeschäft, habe das quasi, irgendwann hat man das nicht mehr so. Natürlich bin ich jetzt immer noch aufgeregt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Programm entwerfe und gucke, okay, wer kommt überhaupt? Und es ist natürlich trotzdem immer aufregend und man möchte, also ich möchte natürlich trotzdem, dass irgendwie alle mich lieb haben und mich toll finden und so, ne, so dieses ganze Ding. Aber ich glaube, so dieser Erfahrungsschatz, auf den ich zurückgreifen kann, aufgrund von, dass ich einfach schon echt lange dabei bin und auch lange auf Bühnen stehe, der ist ziemlich unbezahlbar. Und der hat mich auch einfach, ja, der stärkt mich dann in solchen Momenten auch. Also auch wenn ich Fehler mache auf der Bühne. Ich glaube, da war mein großes Vorbild Farin Urlaub, bei dem ich ja die längste Zeit in der Band war. Weil Fehler auf der Bühne überhaupt nicht schlimm sind, habe ich da gelernt. Also es ist sogar charmant. Und ja, macht einen ja auch irgendwie menschlich. So. Und deswegen habe ich überhaupt nicht den Anspruch, perfekt zu sein auf der Bühne und alles perfekt zu machen. Sondern ja, ich habe einfach eine gute Zeit da oben.
Mega schön. Und du hast gesagt, du hast dann gleich dein erstes Album veröffentlicht?
Genau, also ich meine, ne, wie gesagt, Spätzünderin, ich brauche auch immer sehr lange für Songs. Ich glaube, die ersten Songs für das Album habe ich 2008 geschrieben und 2014 ist das Album dann rausgekommen. Also es war schon ein längerer Prozess. Ich habe da nicht gesagt, ich mache jetzt ein Album und im nächsten Jahr war es draußen. Ich habe da schon noch relativ lange für gebraucht, aber genau, 2014 kam das dann raus.
Und wie war dann die Resonanz und deine Erfahrung und was hat sich vielleicht bis zum jetzigen Album auch geändert für dich?
Puh, alles hat sich geändert. Aber okay, ich fange mal da an. Ich hatte 2014 noch keine Kinder. Und ich habe jetzt erst letztens in mein Buch reingeguckt. Ich habe ein Jahrbuch, also ein Jahr, das Gegenteil von Nein, ein Jahrbuch, wo so schöne Erlebnisse drin sind. Und da stehen alle meine Gigs aufgelistet von, ich glaube, 2014. und so ein bisschen von 2015. Und das waren irgendwie über 150 Auftritte, die ich da gemacht habe. Und ich da war richtig so, Alter, wie viel habe ich denn da? Wie viel war ich denn da unterwegs? Das gibt es ja überhaupt nicht. Ich habe super viel Vorgruppe gemacht von ganz, ganz tollen KünstlerInnen. Andreas Burani, Johannes Oerding, Judith Holofernes, mit Aline Cohn war ich zusammen auf Tour, Mub Mama und wirklich Flo Mega, also wirklich tolle, tolle Leute. Und habe da einfach echt, war einfach viel unterwegs, habe da auf Konzerten mein Merchandise und meine CDs verkauft und habe danach auch meine Solo-Touren gemacht. Also es war irgendwie alles eine runde Sache und auch für meinen das, was ich damals, ne, alles alleine machen, selber Label gründen, auch echt erfolgreich. So. Und dann war ich aber komplett überarbeitet. Also das war einfach too much. Ich habe die ganze Zeit nur Gas gegeben und war unterwegs und ne, man schleppt, ich habe ja auch die Merchandise-Sachen immer selber geschleppt und dann war ich irgendwann schwanger und habe trotzdem bei Sarah Connor Vorgruppe gemacht und hatte Rückenschmerzen, habe dann mein ganzes Merch alleine irgendwie geschleppt und also wo ich im Nachhinein auch so bin, so war ich verrückt, aber ja, ich dachte so, naja, das kriege ich ja wohl auch noch hin. Und dann habe ich, glaube ich, ich war im 8. Monat schwanger und habe meinen letzten Auftritt gegeben in Berlin im Privatclub. Das war quasi so der Abschluss. Da habe ich auch irgendwie angekündigt, ich gehe jetzt in die Mama-Pause, Babypause. Und da hatte ich dann das erste Mal so ein bisschen irgendwie auch Zeit, runterzukommen und überhaupt zu reflektieren, was ich da erstens, was ich alles geschafft habe, was toll ist. Und zweitens aber auch, was ich jetzt möchte. Und ich habe für mich gemerkt, ich will gar nicht mehr gute Laune verbreiten. Also mit meinem ersten Kind kam sozusagen wirklich, das war für mich so ein Cut und da hat wirklich meine Politisierung angefangen, weil ich mir überlegt habe, okay, wie möchte ich meine Kinder großziehen und wie möchte ich, dass die groß werden? In was für einem Umfeld möchte ich das machen? Und habe gemerkt, dass ich eben nicht zum Beispiel über das Thema Rassismus oder ja auch andere Diskriminierung eben das nicht unter den Teppich kehren möchte und das so zum Tabuthema deklarieren, so wie das bei uns in der Familie gemacht wurde, sondern dass ich wirklich aktiv mit meinen Kindern darüber reden möchte, ihnen aufzeigen möchte, was man auch dagegen tun kann, wie man sich selber stärken kann. Und diese ganzen Sachen, die irgendwie mit Empowerment auch zusammenhängen. Und habe irgendwie auch das Gefühl gehabt, ich kann das gar nicht in meiner Musik so transportieren. Ich bin doch die gute Laune-Sängerin, die immer, wo Leute immer so ein gutes Gefühl nach dem Konzert haben und so glücklich und immer so positiv. Und ich war zu der Zeit einfach nicht mehr positiv. Und ja, habe dann irgendwie so ein bisschen Sinnkrise geschoben und dachte, okay, das war's jetzt mit der Musik. Ich werde jetzt Sozialarbeiterin oder überlege mir irgendwas anderes, wo ich wirklich was Sinnvolles, was Sinnhaftes machen kann mit, ja, mit meinem Leben so. Und habe dann aber doch irgendwann wieder angefangen, Songs zu schreiben und das war so abgefahren, weil ich bin 2016 Mutter geworden und 2017 nochmal. Und 2017, als ich dann mein Kind auf dem Arm hatte und es abstillen wollte, das heißt ihm nicht mehr die Brust geben zum Einschlafen, habe ich angefangen, ihn in den Schlaf zu singen. Und dabei ist mir der erste Song gekommen, der jetzt auf dem neuen Album drauf ist. Es ist ein A-cappella-Song. Und da habe ich dann gemerkt, so, oh, da ist doch noch ganz schön viel Musik in mir und ganz schön viele Themen, die ich irgendwie doch noch besingen möchte. So, weil ich da einfach auch, ich glaube, das ist einfach mein Medium, um mit den Leuten in Verbindung zu treten. Also ich glaube, das ist das Beste, was ich machen kann, um mit den Leuten in Verbindung zu treten. Und dann habe ich glücklicherweise den wundervollen Keno, der Ex-Mitglied von Mupen Mama, nochmal angefragt, ob er mit mir nicht an ein paar Texten arbeiten will, weil ich schon so ein paar Skizzen hatte und ich hatte auch schon ein bisschen Musik irgendwann. Und ja, dann bin ich, da hat er noch in Hamburg gewohnt, bin ich dann nach Hamburg gefahren und der erste Song, den wir uns vorgenommen haben, war eher so ein leichter Text, also für schlechter Tag. Der Song ist ja jetzt auch draußen, featuring Selma Huabeng und Jen Bender, die beiden wundervollen. Und das war so der erste Text, an den wir uns gemacht haben. Und der zweite Text war eben Nie wieder leise. Damals hieß er noch So lange leise.
Ja.
Und ich habe ihm irgendwie 20 Seiten Textfetzen hingeknallt und wir haben geredet und dann hat er irgendwie aus diesen 20 Seiten 4 Zeilen rausgenommen und hat die aneinander gepackt und das sind die ersten 4 Zeilen des Songs und das hat gleich, als ich es gesungen habe, so Musik, hat das gleich für mich so ein Kloß im Hals und Tränen in den Augen irgendwie hervorgebracht und ich dachte, ja, das ist es. Und dann haben wir wirklich an einem Tag diesen Song zu Ende geschrieben und das war so ein wahnsinniges Erlebnis. Wir saßen beide irgendwie heulend da und dachten so, das gibt's nicht. Was haben wir hier gerade geschrieben? Ne? Ja. Und ja, so ging ein bisschen auch die Nie wieder leise Reise los.
Nie wieder leise Reise. Auf dem Album sagt auch in einem Skit jemand, ich habe eine Vermutung, wer es ist, aber darfst es gerne gleich selber sagen, sagt jemand, dass er sich repräsentiert fühlt, auch wenn er nicht schwarz ist. Also dieser Song ist, der geht mitten rein. Also auch der hat mich auch so sehr berührt, deswegen habe ich dich dann auch gefragt, du sag mal, weil das Thema, das Motto, was wir hatten, ich habe das da auch voll widergespiegelt gesehen. Also das Thema Flinter, das Thema Frauen im Hip-Hop, Themen, die Frauen im Hip-Hop haben, dass wir da nicht mehr leise sind. Genau. Wer war das?
Wer da die Ansage
Jan?
vor dem Song gemacht hat auf dem
Ja?
Album?
Ja?
Jani
Genau. Ja, ich habe es an der Stimme schon fast vermutet und ich weiß, dass ihr auch eng zusammenarbeitet. Genau.
Jovanovic.
Ja,
Genau.
genau, ihr wart auch zusammen, glaube ich. Er hat ja ein Buch rausgebracht letztes Jahr. Und ich glaube, du hast da auch Supporter zum Teil mit Musik, wenn ich das richtig gesehen habe. Also ihr wart irgendwie
Ja,
zusammen.
wir sind die ganze
Genau.
Zeit zusammen unterwegs. Also mit Jani Jovanovic und Oyinda Mola Alasche, die mit ihm, die ist Journalistin und seine beste Freundin und sie hat quasi das Buch für und mit ihm geschrieben. Und ich begleite die zwei auf vielen Lesungen. Es ist so eine Mischung aus Lesung, Musik und Talk. Und weil es einfach so gut zusammengepasst hat und einfach Songs, die ich jetzt auf dem neuen Album habe, einfach Themen auch besingen, die auch total präsent und wichtig in seinem Buch sind. Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit, heißt das. Und genau deswegen sind wir, ja, dieses Jahr auch schon ein paar Mal unterwegs. Und ja, das ist ja die beste Arbeit, die man sich wünschen kann, mit den zwei unterwegs zu sein.
Ja,
Ja.
und nie wieder leise sein. Das
Und nie wieder leise zu sein, genau.
fand ich auch so schön. Darf ich noch mal fragen? Du hast gerade gesagt, dass du einen Akustiksong gesungen hast für dein Kind, als du es auf dem Arm hattest. Welcher war das?
Winter, der A-cappella-Song.
Ah, okay.
Genau.
Ja, der ist auch ganz tief spüre ich den, wobei man den natürlich verschieden interpretieren kann. Ich vermute, dass du den aus
Voll.
einem anderen Grund gesungen hast, aber ich habe das Thema an sich schon mit dem Winter. Also
Ah, okay.
ich fühle allein das Thema Winter, fühle ich genauso, wie du es da singst, so dieses, oh. Also es kommt diese Kälte und es ist so, oh. Ja, aber ich glaube, er ist ja da auf eine Beziehung bezogen oder auf Menschen, die vielleicht gehen oder ich weiß es nicht, also auf dunkle Zeiten oder magst du noch was?
Ach, ich finde es immer so schade, Songs zu erklären, weil dann denken sich die Leute, die sich quasi was anderes gedacht haben, dann verliert es so ein bisschen vielleicht für die an Bedeutung. Aber für mich ist der Song, das ist so, ich schreibe ja normalerweise fast ausschließlich über persönliche Erfahrungen. Und der Song ist so ein bisschen so ganz krass zu mir gekommen, wirklich. Also es ist, als wäre der irgendwie aus dem Äther irgendwo in mich rein und durch mich durch, so. Und da habe ich mich einfach ein bisschen in eine flüchtende Familie hineinversetzt. Das war für mich
Stimmt.
das, was ich quasi mit dem Song ausdrücken wollte. So diese Angst, auch seine Heimat zu verlassen, dieses Ungewisse, man weiß nicht, was kommt, ob es woanders besser ist. Und der Song ist für mich auch so ein bisschen zeitlos. Also der hätte vor 50, 70 Jahren passieren können, der kann aber auch jetzt oder in 50 Jahren passieren. Also genau, so fühle ich den auf jeden Fall.
Stimmt, genau. Ja, genau. Die Ebene habe ich auch gesehen, aber eben auch die Beziehungsebene, ob es woanders wärmer ist zum Beispiel. Ne? Also bei mir kam,
Interessant.
ja, bei
Hätte
mir
ich
kam,
nicht gedacht. Siehst du, das finde ich nämlich geil, dass
ja,
der Song auch
genau.
so viele verschiedene
Hat er.
Themen haben kann, weißt du?
Oder auch, ich habe natürlich auch die Überlegung, vielleicht sollte ich einfach irgendwo hinziehen, wo es keinen so einen Winter gibt. Also ich versuche mit
Ja.
dem Winter meinen Frieden zu schließen und es
Ja.
fällt mir manchmal leicht, aber jetzt war der auch schon wieder so lang und das war. Also ich habe da viele Ebenen drin gesehen, aber stimmt, diese Flüchtlingsthematik auch.
Ja.
Genau, das Thema Familie und Zuhause kommt an mehreren Stellen, also unter anderem auch, glaube ich, zum Schluss in dem Album und bei Doppelmoppel. Ein sehr, 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 sehr süßer Song. Sehr, sehr süß. Du hast es vorhin, also Doppelmoppel, da sagst du, du bist eben ein Doppelmoppel. Du musst dich nicht entscheiden, ja, was
Ja.
vielleicht auch oft verlangt wird von der Gesellschaft.
Genau.
Ich schaue gerade die Serie Sam, ein Sachse an,
Oh.
wo dieses Thema auch immer wieder, ne, das ist ein schwarzer ja, Polizist und Mensch eben, der in Sachsen gelebt hat. Ich bin da groß geworden, deswegen mich berührt die Geschichte extrem. Der auch immer wieder dazu aufgefordert wird, Position zu beziehen, wo er denn jetzt hingehört und wo er sich so
Genau.
sieht.
Ja.
Und das hast du sehr schön in diesem Song und auch mit dem Wort für dich zumindest beantwortet.
Ja.
Und du hast es vorhin auch schon gesagt, es war wohl ein Tabu, über was zu reden. In der Familie hast du gesagt.
Ja, über Rassismus zu reden. Also
Rassismus zum
das,
Beispiel.
ja, also es wurde einfach nicht gemacht, ne? Das habe ich dann erst später für mich irgendwie so gecheckt, so, ach so, das war unterbewusst von meinen Eltern zum Schutz, weil sie dachten, naja, wenn wir nicht drüber reden, dann kriegen die Kinder das vielleicht auch nicht so mit, dass es das gibt. Es war halt irgendwie deren Coping-Strategie zu der Zeit. Hat aber eben dazu geführt, dass wir ja trotzdem, wir waren ja nicht irgendwie 20 Jahre eingeschlossen in der Wohnung, sondern wir sind ja in dieser Gesellschaft ständig, ob das jetzt im Kindergarten oder in der Schule oder einfach auf der Straße ist. Und als Kind hast du ja eben diese krassen Antennen und kriegst ja schon mit, dass du anders betrachtet wirst als andere. Und das führt natürlich dazu, dass du den Fehler dann bei dir selber suchst. Und denkst, mit dir stimmt irgendwas nicht, ne? Wenn du keine Worte für dieses Gefühl hast. Und ja, das war bei uns auf jeden Fall überhaupt gar nicht Thema. Mein Papa hat dann irgendwann, als ich so Mitte 20 war und eine Therapie angefangen habe, auch so ein bisschen in einer Identitätskrise war, hat er meiner Mutter einen Brief geschrieben, weil er gerade in einer anderen Stadt war, hat er ihren Brief geschrieben und geschrieben, ja, vielleicht wäre es doch besser gewesen, wenn ich Selina einfach mehr noch von meiner Kindheit und von meinen Erfahrungen als schwarzer Mann erzählt hätte. Dann hätte sie vielleicht nicht diese Identitätskrise, in der sie gerade steckt. Genau, aber ja, wir haben dann nicht wirklich drüber geredet in unserer Familie.
Mein Sohn ist, also weiß ja auch im Podcast schon jeder, ist halb sierra-leonisch. Und bei ihm war es eher so, es war so eine Abwehrreaktion. Er wollte nicht über gewisse Sachen reden, zumal ich natürlich jetzt auch keine persönlichen Erfahrungen teilen kann, aber ich habe versucht, ich habe versucht, also zum Beispiel ein Grund, warum ich diesen Podcast mache, ist das Lied Oyoyo von Megalo, weil dort ein Musa singt, dort eben Sierra Leone. Ich bin einer dieser Regionen und da ist sein Herz aufgeblüht, als er das gehört hat. Also ich habe versucht, ihm andere Menschen zu zeigen, die vielleicht eine ähnliche Identität haben wie er. Das kam nicht so
Und
gut
die
an.
stolz drauf sind.
Ja, voll, voll. Aber ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Vielleicht hat das eben damit zu tun, dass ich die weiße Mutter bin. Es war jedenfalls über gewisse Themen zu reden, sage ich mal, ein gewisses Bewusstsein zu schaffen für gewisse Strukturen auch, die auch Auswirkungen auf die Schule hatten, zum Beispiel, oder sein Erlebnis in der Schule, ist bis heute nicht so richtig offen, das als dieses Thema zu erkennen. Also das fällt mir nur auf, dass es zum Teil auch vielleicht einfach sehr schwierig ist, sich überhaupt so zu identifizieren, als ob man von irgendwas betroffen ist. Ich weiß es nicht.
Ja, also das ist auch so interessant, weil es da natürlich auch wieder so viele Sichtweisen und Herangehensweisen gibt und ich teilweise dann zum Beispiel von einer Mutter, die hat mir, also eine schwarze Mutter mit einem schwarzen Kind, die hat mir gesagt, dass ihr Kind ihr irgendwann gesagt hat, Mann, ich hätte gern eigentlich diese ganzen Sachen nicht unbedingt gewusst, weil so habe ich es immer gemerkt, wenn die passiert sind. Und wäre ich ein bisschen naiver irgendwie daran gegangen, dann hätte mich das vielleicht nicht so getroffen oder ich hätte es gar nicht bemerkt, dass das jetzt gerade rassistisch war oder sowas. Ja, ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, was meine Kinder mir später vorwerfen werden. Definitiv werden sie mir irgendwas vorwerfen. Ich glaube, ganz richtig kann man es nie machen. Und Menschen sind ja auch so verschieden und brauchen andere Dinge. Also ich merke das ja bei meinem einen Kind, wenn ich wieder anfange, ihr irgendwas erklären zu wollen, dann sagt sie gleich so, lass mich damit in Ruhe mäßig. Also sie
Ja,
ist dann so,
genau.
ja, weiß ich schon. Und ich so bin so, hä, weißt du doch gar nicht. Aber es geht dann manchmal auch darum, mein Drama nicht zu ihrem Drama zu machen auch. Ne? Und da sind, glaube ich, auch Menschen total verschieden. Und da muss man, glaube ich, einfach. Ja, ich glaube, da gibt's kein Rezept für so klappt's. Das ist einfach total individuell und wir probieren uns einfach aus und ich versuche zumindest einfach so offen wie möglich damit umzugehen, dass der Raum in unserer Familie da ist, da ganz normal drüber zu sprechen. Man muss da auch nicht jedes Mal ein Fass aufmachen und irgendwie ein krasses Drama draus machen. Oh mein Gott, ich habe was Rassistisches erlebt. Aber dass es einfach normal ist, dass man darüber reden kann. Das ist mir wichtig. Also auch nicht nur in Bezug auf Rassismus, auf alles, was es gibt. Ob das jetzt irgendwie Aufklärung oder keine Ahnung, Beziehungsform oder Politik oder was weiß ich. Ich will einfach, dass es ein offener Raum ist und die Kinder wissen, sie können mit jedem Quatsch zu uns kommen. Ja, das ist mir wichtig.
Und diesen Raum machst du im Grunde ja auch auf mit Nie wieder leise. In jeder Hinsicht und wahrscheinlich auch viel größer, als du es gedacht hast in dem Moment. Also es gibt ja so viele Themen. Ich bin auch gerade in Frauenkreisen, wo wir das erste Mal über Sachen reden, wo mir manchmal echt, wo ich denke so, boah, krass, ich habe noch nie mit jemandem, ich habe auch noch niemanden darüber reden hören, zum Beispiel. Also dieses Nie wieder leise sein mit echt schweren Themen, zum Beispiel zum Teil auch Ahnenthemen, ist so kraftvoll. Und deswegen dieser Song kam auch mega gut an, weil der, also wie gesagt, ich habe den auf Instagram hauptsächlich benutzt, eben für dieses Festival, dieses Flinter-Thema. Und die Artists, die da waren, konnten das sich auch voll damit identifizieren, weil es da auch so viele unausgesprochene Themen gibt. Und da fällt mir Maya Angelou ein. There's no greater agony than an untold story oder sowas. Na, es gibt keinen größeren Schmerz als eine Geschichte, etwas, was du nicht ausgesprochen hast, ne?
Ja, das
Ja.
ist gut, ey. Das muss ich mir gleich aufschreiben.
Ja, ein Mega-Zitat. Also, weil es das auch so trifft, tatsächlich. Ich habe auch so, wie du sagtest, ne, da, so ein Kloß, der sich erst löst, wenn man manche. Du hast 4 Seiten geschrieben und erst, wenn du sie in einer bestimmten Reihenfolge sagst,
20.
ja,
Also die vier Zeilen.
genau,
Ja, genau, die vier Zeilen.
dann merkst du, wow. Nie wieder leise sein. Ja.
Ja, total.
Und wann kam der Song nochmal raus dann? Du hast ja dann vorher geschrieben, aber der
Genau.
ist ja dann auch in einer Zeit richtig groß geworden, glaube ich, wo George Floyd und so war.
Ja, genau. Also es war nach der Ermordung von George Floyd. Die war im Mai 2020 und im August kam der Song raus. Ja, also es war auch, Ich wäre, glaube ich, selber gar nicht darauf gekommen, den zu releasen. Ich war so in einer Schockstarre, nachdem das alles passiert ist. Und dann hat Keno, mit dem ich das geschrieben habe, hat mich angerufen und meinte, ich glaube, die Leute brauchen deinen Song jetzt. Und dann bin ich quasi aufgewacht aus meiner Schockstarre und habe diesen Apparat in Gang gesetzt und genau, habe den Song fertig gemacht, habe die ganzen Leute, die ganzen wundervollen schwarzen Menschen, die im Video zu sehen sind, gefragt, ob sie Lust haben, da mitzumachen und dann, genau. Also es war halt, ja.
Das wollte ich auch gerade sagen, das Video dann noch dazu, ja, mega powerful. Also danke an Keno.
Ja, auf jeden.
Wow, okay, das ist ja krass. Ja. Und dazu passend hast du dann auf dem Album noch ein Lied, als wäre nichts passiert. Weil so kam mir das ein bisschen vor, George Floyd. Ich war sehr froh, dass das Thema nicht nur in Amerika endlich groß wurde, sondern auch hier endlich richtig groß. Und alle hatten schwarze Bilder im Profilbild.
Yay.
Und ich dachte schon, wow, hier passiert was so, ne? Ich meine, die Stimme für George Floyd war noch recht groß, Brianna und andere ein bisschen leiser. Aber ich
Ja.
dachte, okay, vielleicht ist das ein wichtiger, vielleicht jetzt sprechen wir mehr darüber. Und zeitgleich kam, glaube ich, auch das Album Exit Racism, oder zumindest weiß ich nicht, ob das da auch rauskam. Also es kam so
Das
ein
Buch,
bewusst,
meinst du?
ja, das Buch, genau.
Nee, das gab es schon vorher.
Das ist schon älter, ne? Okay,
Das
dann
ist
kam
schon älter, aber das hat
das
da
Zusammen.
halt noch mal richtig
Ah, stimmt.
Aufmerksamkeit bekommen. Aber das Buch gab es
Genau,
schon
stimmt. Es kam da
länger.
als Spotify hat es da kostenlos veröffentlicht. So war das.
Ah, okay. Ja,
So
das
war
kann
das.
sein.
Es wurde sehr,
Ja,
weil es
sichtbar.
wichtig war. Genau, sehr sichtbar. Und auch da habe ich auch noch mal einiges gelernt und lerne noch. Das war auch noch mal ein Augenöffner. Und dann hatte ich aber auch so das Gefühl, on to the next. Lass mal über was anderes reden, so. Also als wäre nichts passiert. Na, über wen redest du in, als wäre nichts passiert? Weil du erwähnst auch eine Statue und Oranienburger Straße irgendwie.
Oranienstraße.
Oranienstraße, ja.
Genau, also das ist auch wieder eine sehr persönliche Geschichte. Und zwar war das, glaube ich, 2013. Also es sind mehrere Sachen. Zum einen war ja der Oranienplatz besetzt von Geflüchteten für einige Zeit und die halt für ihr Bleiberecht da gekämpft haben und so weiter. Und dann haben im 2013 auf jeden Fall haben Geflüchtete die Gerhard-Hauptmann-Schule besetzt und gesagt, einfach, ne, die waren so verzweifelt, dass sie gesagt haben, entweder ihr gebt uns jetzt hier ein Aufenthaltsrecht und Arbeitsrecht und so weiter, oder wir springen hier runter und haben sich ja da verbarrikadiert in dieser Schule ganz oben auf dem Dach. Und da gab es
Ich
dann
nicht
halt,
mitgekriegt. Okay.
okay, das war ein Riesending. Da kamen auch irgendwie, ich glaube, 600 oder 900 Polizistinnen aus dem ganzen Land sind da irgendwie hingekarrt worden. Und zu der Zeit gab es eben auch viele Demos rund um die Gerhard-Hauptmann-Schule und man hat versucht, mit denen in Kontakt zu treten. Und die haben dann teilweise mit dem Handy telefoniert mit uns, die auf der Demo waren. Und dann auch im Lautsprecher konnte man dann halt hören, was die sagen. Und die haben halt dann auch Sachen gesagt, wie die PolizistInnen versuchen, uns hier mürbe zu machen und scheinen nachts mit so Scheinwerfer Taschenlampen auf uns und Triggerwarnung, wedeln mit Bananen und Handschellen und so, also so ganz, ganz schlimm. Und ja, das ist, und zu der Zeit war halt der komplette Block auch abgeriegelt quasi. Ich kam nur mit meinem Personalausweis rein und es war so ein bisschen eine ganz merkwürdige Stimmung und eine sehr bedrückende auch. Und ja, ich habe irgendwann, ne, sind die dann mit einem Bus irgendwie abtransportiert worden und keiner weiß so richtig, was passiert ist und haben die jetzt auch Bleiberecht gekriegt oder eben nicht. Und daraufhin kam mir halt dann dieser Song, der sich aber ja auf so viele Situationen, die in diesem Land stattfinden, auch münzen lässt. Also es sind ja so viele Denkmäler, die für irgendwelche alten weißen Männer erbaut werden und wurden. Und so wenig, was daran erinnert, was halt eben auch passiert ist in diesem Land. So, ich habe das Gefühl, jetzt langsam kommen so hier und da auch Denkmäler oder Tafeln oder was auch immer, die auch auf migrantisches Leben, auch auf schwarzes Leben aufmerksam machen, wie zum Beispiel Mai-Ayim-Ufer bei uns in Kreuzberg. Da ist aber noch viel Luft nach oben.
Die kannte ich nicht und die kenne ich jetzt wegen Sam. Da ist sie.
Oh, wow. Super. Ja.
Ach, cool, okay. Ja, da war Social Media noch nicht so krass, beziehungsweise ich hatte einfach noch kein Handy, wo ich das irgendwie hatte, glaube ich. Oder hatte ich da schon? Ich weiß nicht. Da habe ich vieles tatsächlich noch nicht mitgekriegt. Da muss ich sagen, ist Social Media und das Ganze ein Segen. Ich habe vieles noch
Total.
nicht mitgekriegt. Ja.
Ja, das geht mir aber auch so. Also ich merke auch, dass ich, also da gibt es ja auch über Buchtipps und
Ja.
Podcasts und ne, diese ganzen Sachen, die man, wenn man in dieser Aktivisten-Bubble, sage ich mal, drin ist, kriegt man irgendwie so viel Information, die einen auch, ja, die mich zum einen, wo ich mich zum einen einfach richtig gut selber weiterbilden kann, weil mich das auch alles total interessiert und auch über dieses dämliche Rassismus-Thema hinaus, ne? So. Und zum anderen habe ich aber auch das Gefühl, dass Social Media ein echt gutes Vernetzungstool für mich ist. Also ich habe Gianni Jovanovic über Instagram kennengelernt, ja. Und ganz viele andere tolle KünstlerInnen, AktivistInnen, Menschen auch. Und ich merke einfach, dass es so hilfreich auch und heilend ist, wenn man einfach merkt, ey krass, wir können uns hier verbinden und einfach zusammen daran arbeiten, dass Dinge ein bisschen schöner und besser und gerechter werden. So, das ist echt ein cooles Gefühl, muss
Ganz
ich sagen.
genau.
Ich
Und
habe auch
wenn
das
man.
Gefühl, dass sich seit George Floyd da was getan hat.
Ja.
Also natürlich, ne, man kann immer besser und so, aber diese Vernetzung in der Community, die nehme ich so richtig. Vielleicht ist es auch ein persönliches Ding, vielleicht geht es auch nur mir so, aber für mich ist diese Vernetzung da erst richtig losgegangen. So. Und dauert auch an bis jetzt noch. Und das, ja, das ist, da bin ich sehr, sehr dankbar für.
Ja, so traurig der Anlass war. Für mich war es zum Beispiel, ich habe, glaube ich, dann erst das 13. geschaut. Das ist, da geht es eben um die strukturelle Gewalt in Amerika, um die Polizeimacht und vor allen Dingen auch die Gefängnisse. Und das sind Themen, also ich höre ja ewig schon Hip-Hop und da wird schon immer das so gesagt, so fuck the police oder solche Sachen. Und ich habe das nicht verstanden, weil ich kannte ja als weißes Mädchen im Osten. Ich meine, ich kannte natürlich so eine gewisse Bedrohung durch eine Diktatur, aber ich habe jetzt nicht so das verstanden. Ich habe es einfach wirklich nicht verstanden, was das Problem mit der Polizei ist. Und das ist jetzt sichtbarer endlich. Ich verstehe es jetzt und oh mein Gott, mir blutet das Herz. Und wenn man die Zahlen dann da sieht, das kann ich nur jedem empfehlen, sich mal damit auseinanderzusetzen. Und das ist, es ist zwar bei uns noch nicht so krass, aber die Strukturen sind auch ähnlich angelegt.
Ich finde es immer schwierig zu sagen, in den USA ist es krasser als hier, weil wir haben auch Tote durch Polizeigewalt und auch schwarze People of Color. Also der 16-jährige Mohamed Dramé, der in Dortmund, glaube ich, von Polizistinnen erschossen wurde. Das ist nicht nichts so, ne? Und da gibt es
Richtig.
eine
Ja.
lange,
Ja.
genau, Bijalo, da ist eine lange Liste von Leuten. Es ist hier halt nicht so krass, weil wir nicht so ein großes Land sind. Aber die Strukturen, die in der Polizei wirken und das Racial Profiling und alles, was damit zusammenhängt, ist definitiv ein riesengroßes Problem. Das hat Deutschland, glaube ich, erst so richtig gerafft, als wir hier die Klimakleber, die sich da auf den Boden geklebt haben und die dann gewaltsam da weggeräumt wurden. Da waren dann alle so plötzlich, ach krass, Polizeigewalt ist ja doch irgendwie nicht so geil und geht auch gegen Leute, die sich einfach gar nicht wehren eigentlich. Deswegen, ich finde diesen Vergleich mit den USA immer sehr schwierig und er verkennt, dass wir hier einfach genau das gleiche Problem in Grün haben.
aus anderen Wurzeln entstanden, also vor allen Dingen auch im Osten nochmal ganz andere Wurzeln.
Ja.
Und aufgrund unserer Vergangenheit in Amerika fand ich jetzt das Krasse zum Beispiel, das war mir gar nicht in Sinn gekommen, dass sowas möglich ist, dass Gefängnisse privatisiert sind und ausgelastet werden müssen. Oder dass das ganze Rechtssystem darauf angelegt war, okay, wir müssen jetzt halt Sklaverei abschaffen, okay, wir müssen jetzt Gleichberechtigung machen, aber dann verändern wir die Gesetze so,
Ja.
dass hauptsächlich schwarze Menschen in Gefängnissen landen. Zum Beispiel war mir nicht bewusst und
Ja.
wow, ja, genau. Cool, sehr heftiges Thema und wichtig darüber zu reden. Du, ja, scheust ja generell nicht so vor schwierigen Themen zurück auf dem Album. Und trotzdem, dieses Gute-Laune-Ding hast du trotzdem noch. Also es ist ein Album, du verpackst, also zum Beispiel After Baby Buddy klingt ja
Ja.
total so la la la.
Ja, genau. Wenn man nicht hinhört,
Ja.
könnte man auch einfach dazu abwaschen oder so. Ja.
Ganz schöne sanfte Klänge und ja, und eigentlich aber auch ein echt heftiges Thema. Das habe ich dir auch schon persönlich geschrieben. Das ist nicht nur dieses Afterbaby-Thema, sondern das Thema, was ist mit diesem Körper los? Ich kenne ihn nicht mehr. Ne? Ich kannte mich ganz lange. Es gab irgendein Ereignis, sei es eine Geburt, eine Schwangerschaft oder bei mir Transplantation. Und ich kann mich nicht mehr auf meinen Körper verlassen. What the fuck? Ja. Magst du dazu, du hast schon ganz viel auf Instagram und so geteilt, du hast auch viele andere Menschen teilen lassen, ihre Erfahrungen. Ja, also ich fand das mega schön, weil ich habe, glaube ich, noch nie einen Song darüber gehört, der das so aufgreift, wie es sich anfühlt.
Vielen Dank. Ja, soll ich da mal ein bisschen was erzählen?
Gerne.
Also es war die Geburt meines ersten Kindes. Und ich dachte eigentlich, dass ich mich gut vorbereitet habe auf die Geburt. Ich habe irgendwelche Schwangerschafts-Yoga-Kurse besucht und aber so ein bisschen war im Hinterkopf immer so dieses, naja, also musst du jetzt auch nicht verrückt machen, das haben jetzt schon ganz viele vor dir gemacht und das machst du schon irgendwie. So. Und dann war diese Geburt und dann habe ich irgendwie gepresst wie eine Blöde und es war alles ganz, ganz furchtbar. Also es war eine natürliche Geburt, es war jetzt nicht irgendwie Notkaiserschnitt oder sowas, dass irgendwas gefährlich war während der Geburt. Es war in Anführungsstrichen eine normale, wie sagt man normal? Nee, eine Spontangeburt sein. Normal, jede Geburt ist normal, aber es war eine Spontangeburt. Und ich wollte auch unbedingt auf keinen Fall irgendwelche Schmerzmittel nehmen und so,
Auch.
weil das ist ja voll schlecht fürs Kind, bla bla bla. Schmerzen des Grauens. Und dann war mein Kind da und dann sollte ich nach dem vierten Tag im Krankenhaus raus. So. Und ich in diesen 4 Tagen, ich habe es kaum geschafft, auf Toilette zu gehen. Also es war richtig so, als ob mein Körper gar keine Kraft mehr hat und als ob mir da unten alles rausfällt. So. Und dieses Gefühl, dass mir da unten alles rausfällt, habe ich jetzt immer noch teilweise, aber hatte ich auf jeden Fall das erste Jahr. Und sobald ich aus der Horizontale quasi in die Vertikale gekommen bin, habe ich mir in die Hose gemacht. Also es war nicht nur so dieses, ich mache mir in die Hose, weil ich huste oder niese oder so, sondern ich sitze auf einem Stuhl und mache mir in die Hose. Also da muss gar kein Druck irgendwie aufs Zwerchfell oder sonst was. Oder ich schneide mir eine Scheibe Brot ab und mache mir in die Hose. So. Und ja, keiner wusste so richtig, was los war. Und dann bin ich irgendwann ins Beckenbodenzentrum gegangen und die haben mir dann gesagt, ja, da ist ein Muskel gerissen, hinten links und das ist jetzt so. Also, naja, da kann man, also bei einem gerissenen Muskel, du kannst nicht so viel machen. Der ist halt gerissen. So, den kann man jetzt nicht flicken oder kleben oder sowas. Sondern der ist gerissen. Man kann natürlich Beckenbodenübungen machen, die Muskeln da drum vielleicht ein bisschen straffen, aber bei mir ist auch die Blase runtergerutscht. Also es gab, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, es gibt einen medizinischen Begriff dafür. Die Blase ist jetzt direkt am Ausgang so. Und das ist einfach, also ich bin immer noch ein bisschen fertig, wenn ich davon erzähle, weil das einfach so eine krasse Veränderung war. die mir auch keiner vorher erzählt hat oder also die über dies, über sowas hat man einfach nicht geredet. Wahrscheinlich wollte man mir auch keine Angst machen oder sowas. Aber dass sowas überhaupt möglich ist und ich jetzt nicht mehr irgendwie, also ich bin wirklich das erste Jahr auf Glasscherben gelaufen, genau wie ich es im Song sage. So langsam wie eine Schnecke auf Glasscherben und also schneller gehen, ging gar nicht. So, weil ich mir entweder sofort in die Hose gemacht habe oder ich das Gefühl hatte, da fällt jetzt alles raus und ich muss die ganze Zeit so verkrampft und so irgendwie alles zusammenziehen und ich konnte mein Kind auch nicht tragen die ersten Wochen, Monate, weil alles war zu schwer. Und wenn ich mit meinem Kind alleine zu Hause war und die geschrien hat und tragen werden wollte, es ging halt alles nicht. Also es war so furchtbar, und so traumatisch und ich war auch gar nicht richtig bei meinem Kind das erste Jahr. Ich konnte, weil ich die ganze Zeit nur dachte, was ist mit meinem Körper los? Ich war völlig überfordert. Also das war einfach eine ganz, ganz, ganz doofe Zeit. Und das Feedback von meinem Außen war auch teilweise einfach echt blöd. Weil einfach so komplett über mein Empfinden hinweggegangen wurde, von wegen, naja, Hauptsache dem Kind geht's gut und ne, so dieses typische, die Frau ist die Gebärmaschine und mehr jetzt, du wolltest doch ein Kind, jetzt mecker nicht rum. Ja? Hauptsache dein Kind ist gesund, das ist doch toll. Siehst doch mal von der Seite. Und ja, das hat mich auch so ein bisschen fertig gemacht. Es war natürlich nicht viele, aber die das gesagt haben, aber das war schon irgendwie schwierig für mich, alles auszuhalten und auch zu verarbeiten, so letztendlich. Da
Puh,
bin ich auch noch nicht fertig mit. Also.
wow, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht losheule.
Oh.
Wow, und eigentlich ja so ein schönes Ereignis. Ich will nur kurz als Hintergrund, warum ich das ansatzweise nachempfinden kann, auch vor allen Dingen dieser Umgang im Außen. Das ist das manchmal Schwierigere. Ich bin vor 13 Jahren mittlerweile plötzlich von gesund auf eben sehr, sehr, sehr schwer nierenkrank.
Oh, Scheiße.
Genau, und also auch unwiderruflich. Und da weiß ich noch, war ich dann mit meiner Mutter, weil ich nicht mehr, ich konnte auch nichts mehr. Ich hatte keine Muskeln mehr nirgendwo. Also war auch sehr, sehr schlimm für mich. Hat auch mein Leben extrem verändert damals. Im Nachhinein, wenn ich jetzt sowas Ähnliches hätte, weiß ich, vielleicht wegen meiner Vergangenheit komme ich auch nicht klar, aber andererseits habe ich mittlerweile andere Tools. Aber ich hatte damals keine Tools, weil ich sowas nicht erlebt habe. Das heißt, ich kam wirklich gar nicht damit klar. Und ich weiß noch, wie wir bei dem Professor waren, der halt, also so ein Spezialist, der halt sowas jeden Tag sieht, das juckt den nicht. Und da ich ja noch nicht tot war, war ich ja für ihn völlig cool so, alles gut. So, ja, hast jetzt halt das. Und weil Dialyse oder Ding, Transplantation ist ja, ne? Aber sie dürfen auf keinen Fall mehr schwanger werden. Und ich weiß noch, wie schlimm das für mich war, weil ich war damals 28 und ich wollte eigentlich noch ein Kind. Und ich habe geheult wie ein Schloss und meine Mutter hat auch gesagt, hä? Der hat doch voll gesagt, wie super alles ist. Und ich meine, hallo, du hast ja schon ein Kind. Und die hat es bestimmt nicht böse gemeint. Die wollte mich
Nee,
aufwundern, aber das
genau,
hat
und hat genau das Gegenteil
so
bewirkt.
weh, das hat so wie, weil halt auch eine Welt, ein Leben, wie man es kannte, komplett zusammengebrochen ist.
Ja,
Und wie
total.
gesagt, ich kam einfach mal 2,5 Jahre gar nicht damit klar und mich hat es jetzt auch, also ich kam dann so ab Dialysezeit, wo ich dann angefangen habe, Podcasts zu hören, also das war dann schon 5 Jahre später, da hatte ich von außen so viele tolle Menschen gehört, die mich inspiriert haben. Das hat mir extrem geholfen. Menschen, die zwar andere, aber auch krasse Erfahrungen gemacht haben. Aber davor kam ich nicht klar. Wie kamst du klar? Wie kommst du klar? Welche Hilfe, was hilft dir? Das wäre vielleicht was ähnlich Krasses erlebt. Und vor allen Dingen, wieso hast du hast ja noch ein Kind.
Ja,
Wie?
Zufall.
Also rein auch mal vom organisatorischen, zwei Kinder. Also das ist viel, okay? Wow.
Ja, zwei Kinder in 2 Jahren auch vor allem.
Ja.
Also, Ich sag nur so viel, nach 1,5 Jahren das erste Mal Sex und da war er. Wirklich völlig unerwartet, aber da wollte noch ein Kind zu uns. Und ich muss sagen, ich war am Anfang natürlich, mein erstes Kind war gerade 1 Jahr alt, da bin ich wieder schwanger geworden und war noch, also ich dachte, nee, das schaffe ich jetzt nicht. Also ich war total negativ eingestellt, voller Ängste. Das war wirklich so ganz, ganz, ganz schwierig. Und ich bin dann an eine Frauenärztin geraten, die mich quasi so ein bisschen positiv umgestimmt hat. Also die hat sich ganz viel Zeit für mich genommen. Sie hat irgendwie so eine innere Reise gemacht und wir haben mir Affirmationen aufgeschrieben. Ich habe dann einen Hypnobirthing-Kurs besucht, wo man ja das Kind nicht rauspresst, sondern rausatmet und man sich einen Ballon vorstellt und so weiter. Diese ganzen esoterischen Sachen, die ich am ersten, bei der ersten Schwangerschaft gedacht habe, brauche ich alles nicht. Ich mache das ganz normal. Und habe ich dann alles gemacht, schön brav. Und die zweite Geburt war ein Traum. Also es war wirklich,
Hast du
ich
richtig
dachte,
geboren noch mal?
ich
Also Respekt, also
kein
wow.
Kaiserschnitt. Ich wollte erst Kaiserschnitt, ich habe gesagt, Leute, das mache ich nicht
Ja.
nochmal. Also danach kannst du mir in die Tonne kloppen, mein
Ja.
Körper. Ich mache Kaiserschnitt, das ist ja wohl ganz klar.
Ja.
Und dann habe ich mein Kind irgendwie ganz toll
Wow.
rausgeatmet und es war auch danach ganz schön die ersten Wochen und ich habe gemerkt, ne, mein Körper hat das jetzt irgendwie, der kann das. So. Und aber klar, mit dieser Beckenbodenschwäche, mit dieser Blase, die jetzt da unten rumhängt, ich finde das immer noch komisch. Und ich habe da immer noch zu kämpfen mit, dass ich jetzt nicht mehr joggen gehen kann oder nicht mal manchmal nicht mal mehr schnell zum Bus rennen oder ja, diese ganzen Sachen. Irgendwie. Auch singen war am Anfang ganz, ganz schwierig,
Und da braucht man
weil du ja,
Bauchatmungsgleichgewicht.
ne, wenn du
Ja.
irgendwie einen hohen Ton kriegen willst, so. Also es ist alles noch nicht da, wo es sein sollte und vielleicht wird es auch nie wieder da sein, wo es sein sollte. Ja, ich muss einfach, ich bin auch aber ein bisschen inkonsequent mit diesen Beckenbodenübungen und so. Ich glaube, da könnte ich einfach noch ein bisschen ja, ein bisschen konsequenter sein mit diesen ganzen Sachen. Ja, ich merke einfach, ich muss mich körperlich, muss ich viel, viel besser auf mich acht geben. Und mein Körper sagt mir jetzt auch viel früher, wo Schluss ist. Ich kann nicht mehr so durchpowern wie früher. Aber vielleicht ist das auch eine gute Sache.
Bei mir auch. Also im Nachhinein hat mein Körper früher schon mit mir gesprochen und ich
Ja,
habe so wie du,
nicht hingehört.
ich habe auch keine Schmerzmedikamente genommen bei der Geburt. Also bitte, das werde ich ja wohl schaffen, ja. Also
Ja, genau.
meine Grenze war dann, meine erste war dann schon, ich habe das nicht fassen können, dass ich nicht gut stillen kann, zum Beispiel. Da kam ich auch nicht drauf klar. Man wird auf vieles nicht vorbereitet,
Nee.
weil man, also tatsächlich werden viele Frauen so sozialisiert aufgrund unserer Anreihen, glaube ich auch. Also oder Patriarchat, name it, wie du magst,
Ja.
dass das keinen Raum hat.
Ja.
Diese wirklich Weiblichkeit, Hingabe, aber eben auch das, was wir Schwäche nennen, oder nenn es einfach nur sensibel gegenüber dem einen Körper sein, das überhaupt zu spüren, das konnte ich, bin nicht so groß geworden. Ich war so hart zu mir und habe mir so viel abverlangt. Ja, und es war natürlich ein Riesenschmerz, viele sehr harte Jahre, aber im Nachhinein heilsam, weil ich mittlerweile auch denke, Mensch, ja, also ich war auch wirklich einfach hart zu meinem Körper und er hat dann einfach gesagt, nö.
Ja,
Ja.
das stimmt. Ja, wir dürfen alle viel weicher sein und sanfter zu unserem Körper. Der hat so tolle Sachen gemacht und macht auch immer noch so tolle Sachen. Ne?
Das sagst du am Ende des Liedes auch, ne? Da singst du, du bist der Einzige, den ich eben habe. Ne? Das ist
Ja.
die andere Realität. Du kannst jetzt so sehr im Widerspruch dagegen sein oder das nicht wollen, aber das ist dieses eine Leben, was du jetzt hast. Ne?
Genau, ja, genau.
Dieser Körper
Ja.
ist jetzt für dich da und mach das Beste draus. Wie
Ja.
hast du es geschafft, so ein schönes Lied darüber zu singen? So ein doch recht versöhnliches, liebevolles, sanftes. Da ist wenig dieses Harte dagegen oder dieses
Echt?
wenig.
Also das weiß ich gar nicht so. Ich sehe schon auch die Härte, die ich am Anfang irgendwie habe. Oder zumindest die Verzweiflung. So. Ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Song entstanden ist. Das ist auch wieder so ein Ding, was so zu mir gekommen ist. Ja, aber ich glaube, der ist gerade immer noch mein Lieblingslied auf dem Album, weil er eben so sanft daherkommt und nicht so hart. Und das ja genau auch das ist, wie ich gerne mit meinem Körper sein würde. Ich glaube, es ist auch ein bisschen eine Wunschvorstellung, so dieses Versöhnliche am Ende. Oder es ist vielleicht auch phasenweise, dass ich manchmal bin ich total versöhnlich mit meinem Körper und manchmal bin ich auch einfach total genervt oder verzweifelt oder so, weil ich eben nicht die Sachen machen kann. Aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, das gehört zu meinem Leben dazu, dass das eben auch ein Lernen ist, ne? Mit neuen Situationen umzugehen und zu gucken, wie ist meine Einstellung dazu, wie kann ich meine Einstellung dazu verändern und wie kann ich mich damit auch versöhnen, ein Stück weit. So, weil alles andere macht einen ja einfach nur fertig. Wenn ich jetzt immer die ganze Zeit nur sage, hey, du bist scheiße, blöder Körper, das hilft mir ja auch nicht. Also, es ist ja eher kontraproduktiv. Deswegen, ich glaube, da irgendwie einen Weg zu finden, irgendwie auch dankbar zu sein, so wie ich es im Lied halt auch singe. Ja, das ist die große Aufgabe für
Ja,
mich immer noch.
das stimmt. Also wenn es mir ganz schlecht geht, dann bin ich auch überhaupt nicht sanft gestimmt.
Ja.
Gar nicht. Dann bin ich auch richtig im Widerstand. Aber tatsächlich Dankbarkeit ist, ja, Dankbarkeit ist ein großer Schlüssel. Bei dir, wenn dein Name fällt, kommt immer das oder oft das Wort Empowerment. Also zum Beispiel ja nie wieder leise oder eben After Baby Body.
Ja.
Du hast, also das fand ich unglaublich süß. Bitte erzähl mir mehr dazu. Es gibt ein Interlude, so krasse Songs, wo du das so
Oh,
ein bisschen
ja.
ankündigst, dass da ging es wahrscheinlich um einen Workshop oder so, dass, weiß nicht, Menschen, Mädchen, Frauen, ich weiß nicht, selber Musik machen. Und dann kommt Sei du selbst von Introducing Hannah und Miranda. Bitte erzähl mir mehr, das ist herzallerliebst. Also das hat mich total erwärmt, weil man
Ja.
spürt die Zartheit von denen. Also dieses fast nicht trauen, aber das ist wie so eine Blüte, die gerade aufgeht.
Ja, total. Also das war ein Workshop, den ich zusammen mit der wundervollen Cora Gudert gemacht habe. Und zwar haben wir nie wieder leise Songwriter-Workshops an Schulen gegeben. Ich hatte irgendwie die Idee, ich glaube, das war 2020, 2021 hatte ich die Idee, noch etwas mit diesem Song mit Nie wieder leise zu machen. Ich wollte nicht einfach nur diese Single rausbringen und damit arbeiten, sondern ich wollte den irgendwie noch weiterführen auf irgendeine Art und Weise. Und bin dann darauf gekommen, zu sagen, okay, ich würde gerne Songwriter-Workshops mit Jugendlichen machen. Und daraufhin habe ich durch einen glücklichen Zufall Cora kennengelernt. Cora ist Theaterpädagogin, und arbeitet schon seit über 10 Jahren mit Jugendlichen zusammen. Und wir haben dann einfach ein Konzept entwickelt, haben dann eine ganz tolle Förderung bekommen und haben ein Konzept entwickelt, wo wir einen 3-Tages-Workshop an Schulen geben. Erstmal sprechen wir über Vorurteile. Was ist das überhaupt? Wie entstehen die? Und machen mit den Kids dann auch so coole Spiele dazu gemacht quasi, um sich selber auch so ein bisschen zu reflektieren. Was sind meine Vorurteile und wieso habe ich die und so weiter. Und dann haben wir halt einen Songwriter-Workshop gemacht, wo ich quasi nie wieder leise als Vorlage gegeben habe und denen gesagt habe, was sind denn Themen, wofür ihr nie wieder leise sein wollt? Was sind Themen, die euch gerade wütend machen oder traurig oder auch glücklich? So kann alles sein. So, ne? Einfach, was brennt euch gerade auf dem Herzen? Dazu könnt ihr jetzt einen Song schreiben. Und dann waren wir an einer Schule in Berlin und waren mit einer Klasse von, boah, das waren mega viele, 25 Jugendlichen oder sowas. Und fast alle davon haben meinen Song als Vorlage genommen. Da gab es dann das Playback von Nie wieder leise und die haben da drauf ihre Melodien und ihre Texte gemacht. Und dann gab es aber zwei Mädels, nämlich Hannah und Miranda, die gesagt haben, können wir auch unseren eigenen Song machen? So. Und ich so, ja klar. Und dann haben die diesen Song geschrieben. Und diese Aufnahme, die du jetzt auf dem Album hörst, die war halt im Klassenzimmer nebenan, wo wir wirklich nur zwei Durchläufe hatten. Ich hatte meinen Aufnahmerekorder und habe die aufgenommen und habe das dann nach Hause genommen und habe dann da Gitarre drauf gemacht, Chöre drauf gemacht, so ein bisschen Mouth Percussion, Beatboxing drauf gemacht. Und so ist dann dieser Song entstanden. Und ich fand den so toll, dass ich die gefragt habe, ey, kann ich den auf mein Album packen? Das wäre so schön. Und haben sie ja gesagt. Und jetzt ist er auf dem Album.
Wow.
Ja, das
Wow.
ist wirklich, wirklich richtig krass, was die beiden da geschaffen haben. Also ja, da war ich einfach total glücklich und ja, auch dankbar, dass ich quasi deren Geschenk auf mein Album packen darf. Ja.
Mega, mega schön. Mega schönes Album und mega schönes Interview. Ich danke dir,
Oh, danke dir.
dass du auch so offen geredet hast. Ich fand es wunderschön, habe mich riesig drauf gefreut und freue mich jetzt noch viel mehr, weil die Themen mir auch so am Herzen liegen. Beide
Ach, wie
großen
schön.
Themen. Ja.
Ja, vielen, vielen Dank, Anne.
Wir haben das Album voraufgezeichnet und ab dem Moment, wo ich das jetzt veröffentliche, dürft ihr euch eben auch auf das Album freuen. Das ist jetzt draußen, sozusagen.
Schön.
Ja, lieben Dank dir.
Danke dir.
Genau, ich hoffe, wir hören voneinander weiterhin oder es gibt mehr von dir zu hören. Ich liebe deine Posts und wo du für mich ein Vorbild bist. Nochmal zum Thema, weil ich bin ja so oft erschöpft. Du
Ja.
bist so liebevoll mit dir, auch auf Instagram und sagst so, jetzt tuck, jetzt mache ich mal hier Pause. Kann gerade nicht. Finde ich super.
Danke. Ich versuche es zumindest. Instagram ist der Teufel.
Furchtbar, ja, wirklich. Ja, ich finde dieser offene Umgang, weil ich bin dann immer einfach weg und ärgere mich dann
Ja.
drüber und bin dann auch sehr hart zu mir, wo ich mir einfach denke, nee, ich kann auch einfach, fand ich total schön und vielleicht übernehme ich das einfach in Zukunft, dass ich sage, da ist gerade auch nichts, es gibt nichts, was ich sagen will, es gibt nichts, was ich teilen will. Ich gehe gerade durch irgendwas, keine Ahnung, Sterne, irgendwas, Gesundheit, ich bin irgendwann wieder da. Das finde ich
Genau.
wunderschön.
Ach,
Ja.
schön. Gut,
Schön, dass du da
Anne.
warst. Ja.
Danke dir, ne?
Dankeschön.
Bis dann.
Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.